Düpp.
Hackei. Eins. Haggai ist ein ziemlich unbekannter Typ, auch in der Bibel, taucht nur einmal hier auf, hat zwei Kapitel bekommen von Gott, die er auch schreiben sollte. So. Und man hört nur von ihnen nochmal in Esra, den hatten wir ja schon, in Esra 5. Und das Spiel zwischen der ersten und zweiten Rückführung, also aus der Gefangenschaft Babel 70 Jahre und dann kam die erste und zweite Rückführung mit Zerubabel und Esra und das erste, was wir halt machen wollten, war der Tempel, den Tempel aufzubauen. Ne? Und das fing auch ganz gut an, aber das Problem, das haben wir jetzt in Nehemia gesehen, war halt das Herz des Volkes, ne, weil es doch nicht so einfach war, wie sie sich das dachten, weil sie dachten halt, okay, wir bauen halt das Haus wieder auf und dann haben wir wieder Gottesdienst und dann sind wir wieder Volk und dann kommt wieder die Wirtschaft in Gang und so weiter, ne? Aber ne, sie hatten halt vergessen, wer eigentlich Gott für sie sein sollte und ist. Ne? So, und das ging halt schief so, weil in der Mitte des Prozesses vom Tempelbau kam die Widersacher, ne, die Anfechtung von den Völkern drumherum, die da gelebt haben, dann innere Anfechtung, weil die jüdischen Frauen, die da geblieben sind, die haben sich verheiratet mit heidnischen Völkern. Und so kam, war halt Götzendienst auch sehr populär und so weiter. Und die aus der Gefangenschaft kamen, ich meine, das waren 70 Jahre, da waren nur eine Handvoll Männer und Frauen dabei, die noch den alten Tempel kannten, ne? So die, das waren neue Generationen, die da ankamen und wieder den Tempel und Jerusalem aufbauen sollten. Die hatten keine Gottesdienste und nicht, die wussten kaum was von ihrem Schöpfer und so weiter. Das haben wir Nehemia gesehen, wo das Wort, der Hunger nach Gottes Wort wieder kommt, ne? Und Esra, der Schriftgelehrte, soll vom Volk aus mal die Bibel wieder vorlesen, ne? Mose. So, und das Volk hört und tut Buße und ist total überwältigt einfach von Gottes Wort und seiner Gnade und dem Gesetz und der Wahrheit, ne? Und ihre Augen werden aufgetan, sie erkennen, dass das Gesetz Liebe ist und ein Charakter von Gott, ne? Und so werden sie wieder geläutert und wir haben gesehen, dieser wahre Gottesdienst, der in Gottes Willen ist, war wieder da, nämlich, dass der Mensch Beziehungen sucht mit Gott und dadurch ein Gottesdienst entsteht in einer physischen Form. Ja. Hier in der Zeit hat das Volk keinen Bock mehr gehabt. Die Widersacher zu stark, der Druck von außen und sie waren noch gleichgültig in ihrem Herzen irgendwie. Gott zu dienen und zu preisen, zu loben und zu danken. Ja, so und so kam dieser Bau des Tempels 16 Jahre zum Stillstand. Ja, und das ist in Esra 5. Kommen zwei Propheten, einmal Haggai und Zacharja. Das ist die Zeit. Ja, wo halt steht, okay, Gott sendet zwei Propheten, Haggai und Zacharja. Und Zacharja haben wir auch ein Buch hier. Das ist auch die Zeit. Ne, und die prophezeien halt und das Volk tut wieder Buße und erkennt so und fängt dann an, den Tempel weiter zu bauen. Ne? So, also wir befinden uns gerade in dieser Zeit, wo Israel einfach für sich baut. Ne? Also lass uns mal lesen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Gott kommt und spricht zu seinem Volk. Und das ist halt eine Sache, die er schon immer gemacht hat, nicht erst nach Christus. Es war die Zeit, wo Weißt du, Gott kam immer und hat uns Menschen gesagt, so möchte ich, dass du lebst. So möchte ich, dass du Beziehungen mit mir pflegst. So möchte ich behandelt werden. So, ich bin da und ich möchte und sehne mich vom Herzen her, dass du kommst und mich suchst und nach mir fragst. Das war schon immer der Deal. So lief das immer. Ne? So wie im Garten Eden auch schon. So, und der Mensch hat für sich gelebt, ohne dass Gott da wirkt und redet die ganze Zeit und zu sehen ist. Ne? So, aber Gott kommt halt immer zu Besuch. Ne? Und wünscht sich Gemeinschaft. So, und das sind, und ich denke, nach meiner Bibelforschung, so wie ich es in vielen Predigten halt immer gehört habe, ich denke nicht, dass der Mensch dazu geschaffen wurde, Gott zu preisen. So, ich glaube, der Mensch wurde geschaffen, um zu leben. Und allein daraus, dass man leben kann und erkennen kann, wie wundervoll alles ist und wie gut und wie wundervoll der ist, der alles erschaffen hat, so, da kommt Lobpreis automatisch heraus. Und die Ehre. Ich glaube, das ist der Zweck. Ich glaube nicht, dass Gott sich eine Schöpfung geschaffen hat, so ein, den er gesagt hat, und ihr dient mir und preist mich und lobt mich und dankt mir und gebt mir Ehre, so ein, und macht mir einen Gottesdienst und hebt meinen Namen hoch und verkündet den überall, so ein, weil das macht keinen Sinn. Ne? So, da wäre es einfacher, sich Roboter zu machen, die ganze Zeit nur das labern und flafeln. Ich meine, er hatte schon die Engel, die machen das. Ne? So ein, aber Gott hat was anderes geschaffen. Er hat ein Lebewesen geschaffen, das einen eigenen Willen hat. Ein Lebewesen geschaffen, das selbst bestimmen darf, so ein, was der Sinn des Lebens ist. Wofür man arbeitet, wofür man sich investiert. Und Gottes Herz ist natürlich wie bei jedem Vater, dass sein Kind, das heranwächst und das vor einem lebt und mit einem lebt, so ein, dass es einem Aufmerksamkeit gibt. So wie meine Kinder mir Bilder malen oder irgendwas basteln. Das muss ein schönes sein, so ein, aber das ist mir Ehre geben. Das ist eine Form von Dankbarkeit, ne? Eine praktische Dankbarkeit. So ein, mein Kind sitzt da, hat einen Stift und Papier und denkt, ich mal Papa ein Bild. Malt das Bild so gut, wie es kann und kommt zu mir und überreicht es mir. Ne? Das ist Dankbarkeit in meinen Augen. Nicht, dass ich mein Kind sage und sag immer Danke. Ne, und das Kind kommt vom Verstand her und sagt, danke Papa, dass ich immer Essen habe. Danke, dass du da bist. Nee, eine Dankbarkeit vom Herzen her ist eine Dankbarkeit, die ist nicht überlegt oder geplant oder einstudiert. Das ist einfach eine Tatsache. Man ist einfach zufrieden für das, was da ist. Und Ausdruck gibt man das, indem man es praktisch einfach laut macht, ohne nachzudenken. Und das hat das Volk hier verlassen. So, ihr Herz ist nicht mehr auf Gott gerichtet, ist nicht mehr dankbar und gibt Gott nicht die Ehre, sondern lebt für sich. Ne? Der Tempel ist nicht mehr wichtig. So, bei der Tempel ist ja nicht nur der Wohnort Gottes, sondern das ist der Ort, wo der Mensch Gott begegnet in der Zeit. Ne? So, der Ort, wo man seine Sünden vergeben bekommt. Der Ort, wo man Neuanfänge hat. Der Ort, wo der Mensch erinnert wird, wie sicher und wie wertvoll er ist. Der Ort, wo er hört, durch das Wort, durch die Gebete, durch den Lobpreis, die Musik, durch den Dienst der Leviten, so ein, wo er einfach praktisch und laut hört und sieht, so ein, dass der Schöpfer da ist und der Schöpfer im Zentrum steht. Ne? So, dass für einen selbst gesorgt ist. Und hier ist es so, dass das Volk gleichgültig dem gegenüber war und es war einfach nicht mehr wichtig. Sie fingen an, ihre eigenen Häuser zu täfeln und zu bauen, ne? Schön zu machen, so ein, sich um sich selber zu drehen und so weiter. Ne? Und da kommt halt Gott wie zu jeder Zeit irgendwann rein und sagt halt so ein, hey, stopp, ich muss euch nochmal erinnern, ihr habt was vergessen, mich. Das macht der Heilige Geist bei uns auch und da bin ich dankbar für, so weil ich kann dieses Volk hier nicht richten, weil das ist auch mein Herz. Ich komme regelmäßig in diesen Alltagstrott rein, auch diesen geistlichen, ne? Und wo ich nur noch für mich baue. Manchmal durch meine Berufung baue ich halt im Namen Gottes hier, ne? Aber ich muss zugeben, da steht halt Gott nicht immer im Zentrum, ne? So, manchmal tue ich das einfach nur, weil ich es tun muss halt, ne? So ein, ohne und vergesse total beim Gottesdienst, worum es eigentlich geht. Achtet aufmerksam auf euren Weg. Das ist eine Belehrung auch für uns, die wir heute leben. Ne? Ich bin froh, dass Jesus diesen Steintempel abgerissen hat oder es zugelassen hat, dass er abgerissen wird. Er hat einen neuen Tempel gebaut, uns. Und das ist eben dieses Geheimnis, das offenbart wurde, auch durch Petrus Briefe und durch die Johannesbriefe und durch das Evangelium und die anderen Briefe von Paulus, dass der Schlüssel zum Segen und zur Frucht die Gemeinde ist. Die Gemeinschaft. Wer seine Brüder liebt, der ist im Licht und in der Wahrheit und in Gott. Fang zuerst an, in die Innendrinne, in der Gemeinde, die Geretteten, die zu lieben, zu dienen, sie zu erheben, geistlich zu füttern, zu ernähren in allen Bereichen, wo Not ist gerade, da entgegenzukommen. Und an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Ne? So, Christus hat uns zu einer Herde geformt, so, und das vergesse ich halt schnell in meinem Alltag, wo ich dann hier bin. Ich meine, das hier sind Juden, das ist Gottes Volk, auserwählt, die sind ihre Berufung auch klar, die wissen, hier, mein Gott ist Jahwe, aber sie haben halt, das läuft halt alles so automatisch nur noch. Ne? Und das ist eine Gefahr, die ich in der Christenheit halt sehe, dass selbst wenn ich ein Eiferer bin für Gott, dass es halt schnell passiert, dass ich mich nur noch als Tempel sehe. Ich bin ja, unser Körper ist ja, unser Leib ist ja der Tempel des Heiligen Geistes. Ne? Wir sind ja königliche Priester. Wir sind alle berufen und erwählt, so ein Licht zu sein, ein Zeugnis und das Wort rauszubringen. Ne? So ein Zeugen zu sein für diesen lebendigen Gott, der gut ist. Ne? Aber was ich oft übersehe ist, und ich denke, das ist das Problem der vieler heutiger Gemeinden, deshalb ist es lau geworden und ist es trocken und leise geworden, deswegen ist die Kraft und der Geist weg, zum Teil. Ne? Und das Licht ist fast kaum noch zu erkennen, nur noch bei einzelnen Gliedern. Ne? Und ich denke, das Problem ist, dass wir oft einfach diesen Blick verlieren dafür, nee, ich bin aber trotzdem nur ein Stein oder eine Säule. Ich bin, wie Paulus sagt, ein Glied, ein Teil von einem ganzen Körper. Wir sind keine Totensteine, ne, die Gott einfach zusammenstellt oder wo du deinen Gottesdienst dir planst und deine Organisation und bumm, so läuft das halt über Jahrtausende und fertig, da braucht man keinen Gott, einen Heiligen Geist mehr. Gott hat uns zu lebendigen Steinen gemacht und das bedeutet, wir sind ein Stein, der sich noch entscheiden darf. Ob er an der Stelle stehen will, wo er hingehört, wofür er gemacht ist, wo er reinberufen ist. Ja. Weißt du, und dieser Blick für Koinonia, diese geistliche Gemeinschaft, die ist so nötig, damit der Leib gesund ist, sagt Paulus. Ja. Wir sind nicht einzelne Tempel, die sich ab und zu sonntags treffen oder mittwochs oder sonst wann zu einer Bibelstunde oder zum Gebetskreis oder was auch immer. Ne? Und unsere Berufung ist nicht, dass wir selber an unserem Tempel bauen und bauen, dass wir immer schöner werden und Gott ähnlicher. Nee, die Berufung ist, dass wir erkennen, wo ist unser Teil im Ganzen, in der Gemeinde, wo Gott mich gerade reinsetzt, sodass der ganze Leib erbaut ist und steht und einfach ein komplettes Bild ist. Ein kleiner Stein macht kein Haus. Selbst die schönst verzierte Säule ist noch kein Tempel oder ein Haus. Ne? Und wenn du dann mal wenn du ehrlich mit dir bist, so, ich meine, jeder, der die Bibel kennt und seine Zeit da drin verbracht hat, um Gott zu erkennen, ne, um Weisheit zu erlangen und Erkenntnis, die gut ist, so, um gegen falsche Lehre festzustehen, ne, wer das Wort benutzen kann wie ein zweischneidiges Schwert und nicht wie so ein Gummischwert, ne, der in seinem Kopf so viel Klarheit hat von Gott und von der Zeit, die er investiert hat, da drin, so Gott zu erkennen, dass er wirklich trennen kann zwischen richtig und falsch, zwischen Gottes Wille und Gottlosigkeit. Der weiß, dass er nur begrenzt Wissen hat. Wir können das überhaupt nicht fassen, das Gesamtbild. Gott hat gesagt, in seinem Wort, kein Mensch ist fähig dazu, ihn wirklich so zu sehen, wie er ist, in seiner vollen Herrlichkeit. Selbst Johannes, da gehen wir mittwochs gerade durch die Offenbarung, hat eine Vision von Jesus, dem verherrlichten Jesus, den König Jesus. Ne, wie er da steht, so mit weißen Haaren und mit weißer Kleidung, mit kein Dino-Shot, sondern einem goldenen Gürtel umgürtelt, so mit glühenden Füßen, die läutern mit einem Schwert, ein zweischneidiges Schwert, das aus seinem Mund kommt, das Wahrheit spricht, ohne irgendjemand zu gefallen. Ne? Ein Christus, der nicht da ist wie ein Lamm geschlachtet oder wie ein Sklave, sondern dieser Christus, der am Anfang der Welt, der Erschaffung da war und mitgewirkt hat. Der, der dich kennt, so ein König Jesus, der über allen steht. So ein, ne, aber selbst das ist nicht das Bild oder der vollkommene Christus, wie er wirklich ist. Ne, kein Mensch kann das ertragen, so ein Gott in seiner ganzen Herrlichkeit zu sehen. Warum? Weil wir nicht Gott sind, wir sind nicht fähig dazu. Wir sind begrenzte Wesen und dumm. Die Erkenntnis und die Weisheit, die du hast, die hast du von Gott. Ja. Oder durch dein Leben als Mensch. Es gibt ja auch menschliche Weisheit. Und die ist nicht unbedingt schlecht. Ja. So ein und das ist eben dieses große Geheimnis, das Christus uns offenbart hat. Wer schafft, von sich wegzugucken, ne, und es ist wichtig, sich heilig und rein zu halten und zu wachsen, das ist klar. Ne? Aber wer wirklich in der Liebe ist, der wächst über sich hinaus und der liebt andere. Ne? Und unsere Berufung und der Wille Gottes ist es, dass wir uns hier lieben. Dass jeder hier vorbereitet herkommt zum Gottesdienst. So, dass wir ein Herz und ein Wille haben, Wasser zu geben und Brot zu geben. Ne? Laut zu sein, zu preisen und zu danken und zu loben, ihm die Ehre zu geben, unsere Brüder und Schwestern zu trösten oder zu ermahnen, uns in den Geistesgaben, die er jeden von euch gegeben hat und auch mir so ein zu geben. Das ist der einzige Grund, warum wir Geistesgaben bekommen haben, steht im 1. Korinther. Zur Erbauung des Leibes, der anderen. Ja. Und wenn du eine Gemeinschaft hast, so, wo die Menschen sich wirklich lieben, die Brüder und Schwestern, also wo sie nicht nur kommen und sich menschlich teilen, sondern wo sie kommen und sich und den anderen geistlich dienen. Und das ist eine gesunde Gemeinschaft, wo wirklich Kraft ist. Ne? Wo man wirklich Gott hört und Gott sieht. Wo man hinkommt so und einfach erbaut und gestärkt wird. Ne? Und das ist wichtig. Und ich denke, das ist ein Bereich, den wir als junge Gemeinde oder kleine Gemeinschaft halt, ja, wo eine Menge Raum ist noch zum Lernen, ne? Und zum Wachsen. So ein wo ich selber auch nicht weiß, wie. Ne? Wo ich in meiner Begrenztheit auch nur zu Gott komme und halt frage, okay, wie kann ich lieben? Was heißt das überhaupt? Ne? Für mich ist der Gottesdienst nicht diese Predigt hier und der Lobpreis, sondern für mich ist Gottesdienst die Gemeinschaft. Also Gottesdienst geht auch weiter. Ne? Wenn ich hier Amen sag und gehe, ist trotzdem noch Gottesdienst. Ne? Das ist der Moment, wo Gott einfach redet. Ja. Und wenn du in dein Leben guckst so und du aufmerksam auf deinen Weg guckst so und du erkennst, ja, mit den Jahren bin ich vielleicht auch irgendwie mehr mit meinem Häuschen beschäftigt als mit dem Häuschen der Gemeinschaft, das für alle gleichermaßen da ist, ne, dann ist das Buch hier vielleicht auch für dich so ein, also mich spricht es auf jeden Fall an. Vers 6, ihr seht viel und ihr bringt wenig ein. Ihr esst und ihr werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und ihr werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und geistlich gesehen kenne ich das. Ne? In den Phasen meines Wandels, so, wo ich Gott aus meinem Blickfeld verliere und nach unten gucke, ne, auf meinen Schmerz oder meine Trauer, auf meinen Verlust, auf all diesen Wohlstand oder das, was mir Spaß macht, auf die Leidenschaften und Begierden, so, wo ich nur noch für die Menschen in meinem Umfeld bin, so ein, oder für mich selber bin, ne, so in all diesen in all den Sachen, wo ich einfach nicht nach oben gucke, ne, sondern halt so menschlich fungiere, so ein, weißt du, da merke ich so, dass ich durstig bin, dass ich hungrig bin innerlich, dass ich überhaupt nicht mehr ein Gefühl dafür habe, was Reichtum ist, diese geistliche Reichtum, ne, wo ich mich frage, so ein, okay, was für geistliche Früchte habe ich denn, die ewig bleiben, ne? So, wo ich enttäuscht werde von mir selbst und wo ich meinen Glauben prüfe und mir den Spiegel, die Bibel vorsetze und dann halt zu Gott komme in meinen Gebeten und sage so, Herr, durchleuchte mich und zeig mir, was in meinem Herzen ist, warum ich was mache. Ne? So ein, ich merke, dass ich verhungere innerlich und dass dieser neue Mensch leiser wird. So ein, und das ist eine Sache, da bin ich unzufrieden. Und ich denke, jeder von uns. Ne? Das ist eine Sache, die Gott nicht will, denn Christus hat gesagt, ich gebe euch Wasser, das macht satt. Und ich gebe euch Brot, das macht satt. Ich bekleide euch ganz neu und ihr seid sauber und warm. So ein, ich gebe euch Reichtum, der euch so reich macht, dass kein Dieb und keine Motte, kein Zerfall irgendwie euch was rauben könnte. Es bleibt bestehen und zwar ewig, selbst durchs Feuer hindurch. So ein, ne, all das hat Christus uns versprochen. Und all das sollen wir auch empfangen, das ist sein Wille. Ne, und das weißt du, es gibt genug Verse, wo Christus uns immer wieder ermahnt und uns helfen möchte. Ne? Schaut nach oben und das hier unten, das wird euch einfach zufallen. Dafür werde ich sorgen. Ne? Vertraut auf mich, hört auf euch Sorgen zu machen, sorgt euch um nichts. Werft doch alles auf mich so und lasst mich machen. So ein, vertraut meiner Führung. Kommt in meinen Flug mit rein, das ist ein Doppelflug. So ein, ich führe und ich ziehe und der wird nicht schmerzen, der ist für dich individuell gemacht. Ja. Das sind, und das ist eben der Punkt, so wo ich innerlich sehe, mit der Zeit, mit meinem Gott, ne, am Anfang, so diese erste Liebe, das war alles neu und brennend und erfüllend und Gott war im Zentrum. Und das war dieses Erfüllende, was mich so satt gemacht hat. Er war immer dabei, sichtbar für mich, ne. Sondern auch mit dem Alltag und mit dem Alter kam halt dann die Zeit, wo Gott sich entfernt hat und ruhiger wurde. Ne? Wo ich mal selber funktionieren musste und lernen musste, treu zu sein in dem, was er mir gezeigt hat, was ich für richtig befunden habe und für Weisheit. Ne? So, und wo ich dann sehe, wie ich stürze oder untreu bin. Ne? Und wo er trotzdem wieder reinkommt und mich wieder erbaut und ermutigt und sagt, und jetzt weiter. Ne? Bleib treu in dem Kleinen, was ich dir gezeigt habe. Lerne da Treue und du wirst Größeres sehen. Und das wird nicht enden. Ne? Und das ist eine Sache, wo Gott, ja, das war der Grund, warum überhaupt die Gefangenschaft, das war der Grund, warum immer wieder Gott zugelassen hat, dass Feinde überhaupt Israel einnehmen. Das war der Grund, warum Verfolgung war in der neuen Gemeinde, so, warum Irrlehren größer wurden, warum Herzen kälter wurden, bis hin zu Laodicea. Ne? Die von sich sagen, sie sind total gottesfürchtig so, ne, aber sind total blind. Und Christus sagt, hey, euch kotze ich aus, ich kann euch nicht behalten. Ihr schmeckt nicht. Ne? Wenn ihr doch wenigstens nach mir schmecken würdet oder wenigstens gar nicht nach mir, dann könnte ich noch was tun, aber ihr seid selbstzufrieden und in eurer Religiosität so und ihr seid überhaupt nicht wie bei mir. So, und das ist eine Sache, vor der habe ich schon immer Angst gehabt, gerade als Gott Dorot und mich aufs Missionsfeld geschickt hat. Ne? Im Geist anzufangen und im Fleisch zu verenden. Und das passiert halt so schnell. Ne? So ein, das ist ein Kampf, der in mir ist, den ich gut kenne. Und ich denke, ihr auch, so ein, dass dieser alte Mensch einfach, diese alte Gewohnheit, die da ist, so ein, und die Hunger hat und die schreit, Gott verdrängen will. Ne? Und das kann man super religiös machen. Dass man sich dabei noch heilig fühlt. Gott kommt aber auch zu uns und er sagt so, hey, achte auf deinen Weg. Bin ich drinne? Bin ich in deinem Herzen? Bin ich lebendig da? So ein, ist es die Gemeinschaft, die dich dazu bewegt, mit mir so ein, zu loben und zu preisen und dankbar zu sein und zufrieden? Oder ist es nur das Angelernte, woran du dich immer wieder erinnern musst, damit du in diesen Frieden und diese Freude kommst? Ja. Gott wollte schon immer nichts anderes, als einfach nur da zu sein und von uns Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus. Und dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ja. Gott gibt hier einen ganz praktischen und einfachen Ausweg. Ja. Geht, holt und baut. Ja. Das sind und wenn du guckst, die Liebe ist halt praktisch. Ne? Und wenn Gott sagt, er möchte Liebe von mir, dann heißt das, er will, dass ich was tue. Auch der Glaube ist praktisch. Der Lebendige. Ne? Denn der lebendige Glaube hat Werke und Früchte. Ne? So, der tote Glaube, der besteht nur aus Wort und Erinnerung und wieder Aufsagen. So, aber der lebendige Glaube, der von Christus berührt ist und im Heiligen Geist lebendig ist, so, das ist ein Glaube, der tut. Ne? So, wo Gott auch in mein Leben spricht und sagt, hey Stefan, steh auf und geh. So, in dem Bereich, wo du gerade Not siehst oder erkennst, so, da hast du mich vergessen, steh jetzt auf und geh. So, steh jetzt auf und arbeite und hole. Steh jetzt auf und dann baue und verändere. Und mache was, was wirklich in mir ist. So, ne, und das ist eine Sache, wo man sich selber hinquälen muss manchmal. Die Liebe ist Arbeit. Die Liebe ist kein Gefühl und kein Vergnügen, das ist Arbeit. So jemand anderes mehr Ehre zu geben als sich selbst und Aufmerksamkeit und Zuwendung fällt nur in manchen Bereichen leicht. Wenn man sich frisch verliebt zum Beispiel. So, dann ist es, da braucht man nicht drüber nachdenken. Das ist so eine echte Agape. So, du denkst nicht über die Fehler von dem anderen nach, die fallen dir überhaupt nicht auf. Die sind nicht im Gewicht, um da sich irgendwelche Zeit damit zu verschwenden oder Gefühle. Ne? Der ist halt so, wie er ist und fertig. Ein Depp, aber in den Augen halt nicht, weil man halt nur auf das guckt, was einem selber segnet. Ne? Was gut ist und schön. Und das ist dieser Blick, den wir haben sollten für uns als Gemeinde. Ne? Dass wir nicht gucken zu einem Depp, sondern halt gucken, oh, wie wunderschön und wie vollkommen und rein und was für ein schönes Herz. Ne? So ein krass zu sehen in der Zeit, wo man sich kennt, wie man verändert wird, wie Gott die anderen verändert, ne? Wie man immer gleicher wird. So schön zu sehen, dass da Gnade ist so, und dass Gott diesen Deppen trotzdem immer wieder auf die Beine hilft und nicht loslässt. Dann hat er die Gnade auch für mich. Ne? Weißt du, dieser Gab ist was Wundervolles, weil das ist Freiheit in meinen Augen. Die Freiheit, in der wir berufen sind in Christus. Und dieser Gabe bedeutet, dass ich einfach den anderen so nehme, wie er ist. Und Gott einfach machen lasse, was er will mit demjenigen. Dass derjenige so wertvoll und wichtig ist, dass ich mich investiere. So, wenn ich Agape habe, muss ich dann nicht drüber nachdenken. Dann bin ich dankbar für meine Frau und dann bin ich freudig und fröhlich, wenn ich Agape für sie habe. Dann überlege ich mir automatisch so, oh, wie kann ich ihr eine Freude machen? Was kann ich ihr Gutes tun? So, wie kann ich sie segnen? Ne? Dann brennt es in mir, wenn ich irgendeine Not in ihr sehe und ich kann der nicht entgegenkommen und mache mir Gedanken darum, okay, wie kann ich ihrer Not entgegenkommen, dass sie wieder glücklich ist? Dass sie sich keine Sorgen macht, keine Angst hat. Ne? Agape ist einfach frei und dient und segnet. So ohne diesen Automatismus, den wir Christen alle haben. Ne? Ist einfach eine Tatsache, die da ist und die ist praktisch. Und das ist eine Sache, die muss ich lernen. Das ist diese Sache, die wir alle lernen müssen, und zwar täglich. Dieses Kreuz auf uns nehmen täglich. Dieses Selbststerben täglich. Dieses Christus erstmal erkennen, weil sonst weiß ich nicht, wohin ich ihn folgen soll. Also dieses Christus suchen täglich. Und dann treu sein, in dem ihm dann auch nachzufolgen. Und so zu wandeln wie er täglich. Das ist eine Sache, Gott kennt unseren Arsch in uns, sage ich mal. So diesen Faulpelz, so diesen selbstverliebten Menschen, diese Prinzessin auf der Erbse, ne, dieses dumme Geschöpf, das denkt, es weiß und sieht alles für jeden. Ne. Und trotz allem kommt er doch immer wieder zu uns und gibt uns die Gnade, die wir brauchen und den Zuspruch. Geh aufs Bergland, hole Holz und baue das Haus. Und dann werde ich Wohlgefallen dran haben und verherrlicht werden. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig draus. Und es brachte ihr, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? Na, so spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch sein Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Moos und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Sheatils, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und das ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor den Herrn. Ja, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ja. Wenn es dir irgendwie an Weisheit mangelt, dann eine Bitte vom Herrn, ohne zu zweifeln, und du wirst empfangen. Ja, nur wer an ihn zweifelt, ist hin und her gewogen. Aber der vertraut, dass Gott ist und dass er gut ist zu denen, die ihn lieben, die sind gesegnet und alles dient ihnen zum Guten. Nun, das ist eine Sache, die müssen wir innerlich verstehen. Das ist eine Predigt, die wir unser Leben lang hören werden, weil wir so schnell vergessen. Ja. So, ohne diese Agape kannst du noch so viel Wissen haben, steht im 1. Korinther 13 im Hohelied, über Gott alle Erkenntnis haben. Kannst du noch so ein Geberherz haben, das sich total verliert und einfach ohne auf alles verzichtet, nur das andere gesegnet werden. So kannst du in Sprachen reden, das Evangelium verkündigen, durch die ganze Welt reisen und dein Leben für andere hingeben, damit sie zum Glauben kommen und errettet werden. Aber ohne diese Agape, ohne dieses Lebendige, das nur aus einer Beziehung mit Gott kommt, ist es für Gott einfach nur ein religiöser Akt, der nichts wert ist. Ja. Weißt du, und ich kenne das und ich sehe das. Ich kenne Dürre. Ne? Geistlich. Physisch geht es mir echt gut, aber auch da kenne ich Hunger und Not. Aber wir sind ja Geisteswesen jetzt, eine neue Schöpfung, wo Christus der Erste ist. Ne? Und ich kenne diese Dürre, die Gott zulässt. Wo es einfach trocken ist in mir und ich merke das. Wo ich mich danach sehne, nach einer Feuersäule, nach irgendwie einem bedeckten Himmel, nach irgendeinem Zeichen davon, dass Gott noch da ist. Ich kenne das, mich allein zu fühlen. Ne? Und ich höre alles Mögliche und suche Gott und da kommt ein Donner und ich höre nichts. Da ist nicht Gott drin. Oder dies oder jenes. Und ich denke jedes Mal, oh Gott, wo bist du? Ne? Und ich bin dankbar für die Momente, wo Gott mich zu dem Punkt bringt, zur Erkenntnis, dass ich einfach still wieder werde vor ihm und einfach warte. Einfach da bin und sage, du bist da, das weiß ich. Ja, und ich will dich nicht vergessen. Und vielleicht ist gerade nicht wichtig, dass ich große Taten mache, sondern einfach erstmal wichtig, dass ich wieder zu dir komme und bei dir bin. Ne, dieses leise Säuseln, wo auf einmal Gottes Stimme erkennbar ist und, oh, da ist Gott. Ne, dazu muss ich ruhig werden. Ne. Das ist ein Akt, so der ist elementar und wichtig. Ohne das hast du keine Grundlage, keine Basis. Da brauchst du nicht bauen. Ne, wenn Christus nicht, wenn du nicht auf ihn stehst, dann kannst du noch so christlich sein, es wird dich selber nicht satt machen. Gott wird dich selber dann nie zufriedenstellen und du wirst nicht glücklich werden in deiner Religiosität. Ja. Und wie gesagt, ich für mich werde immer wieder religiös. Und ich bin dankbar, dass Gott in mein Leben spricht dann und mich da wieder rauszieht. Ne? Wo er sagt, hey, ich bin doch da. Achte jetzt nicht auf das, was du da tust, sondern achte drauf, wo ich bin. Find doch erstmal wieder Freude in mir. Erkenne doch erstmal wieder Christus, mich selber in der Gemeinde, mit deinen Brüdern und Schwestern. Achte doch weniger drauf, so, ob du satt wirst in der Predigt oder ob du erfüllt wirst und Gefühle kriegst und Ruhe kriegst, wenn im Lobpreis. So, und achte doch mal weniger auf dich und such doch mich da drinnen. So, dann wirst du auch wieder satt sein. Und dann wirst du wieder warm sein und dein Hunger wird vergehen. Dann wirst du Früchte haben und dann wirst du ein Baum sein, der am Wasser steht und Früchte trägt und Blätter der Heilung, wo andere einfach gesund werden. Dann wirst du ein Licht sein, das ein Wegweiser ist für viele. Dann wirst du eine Veränderung sein für dein Umfeld, positiv. Aber ich muss rausstrahlen aus dir und nicht den Gott, den du angelernt hast. Das Problem hier war dieses Angelernte. So diese getünchte Wand. Christus hat eigentlich nur zwei Gruppen ermahnt, als er hier war. Und das war einmal Petrus, Satan hinter mich, als Petrus meinte, ich mein's gut so, nee, da passiert schon nichts. Ne? Wo Christus sagt, hey, das ist gar nicht der Wille Gottes. Bei mir wird's ziemlich dunkel und ich muss da durch. Aber das ist wichtig. Von daher, Klappe halten und Volk. Und das zweite waren nicht die Prostituierten, nicht die Ehebrecher, nicht die Sünder, nicht die Zöllner, die nur ans Geld denken, nicht die Verbrecher oder sonst was, die Heiden, so die einen Mischglauben hatten, wie die Samariter. Die zweite Gruppe, die er angeprangert hat und ermahnt hat, das waren die Geistlichen. Die meinen, ich bin das Licht, ich bin der Wegweiser, ich bin der den Menschen erklärt, wer Gott ist. Das waren die fleißig waren im Glauben und in ihrem religiösen Akt. Das waren die fleißig studiert haben. Das waren die gespendet haben, die gebetet haben laut, die einen Gottesdienst organisiert haben, die draußen standen, wo das Volk kommen konnte mit ihren Fragen und die dann erklärt haben. Das waren die Seelsorge gemacht haben. Und das waren die Christus angeguckt hat und gesagt hat, hey, ihr seid tot innerlich, ja. Euer Vater, habe ich heute erst gelesen, euer Vater ist nicht Gott, euer Vater ist Satan, weil ihr tut seinen Willen. Ich bin die Wahrheit und das, was ich sage, ist vom Vater. Und wenn ihr doch nur mir glauben würdet, dann würdet ihr auch einen Vater haben. Aber ihr hört mich und ihr könnt mich nicht verstehen, weil ihr nicht aus der Wahrheit seid. Ja. So, ihr seid äußerlich weiß und getüncht und das ganze Volk betet euch an. Ja, aber innerlich seid ihr tot, weil da ist kein Gott. Ja. Und das ist eine Sache, vor der ich echt viel Angst habe, schon immer, wo ich mich ständig auf dem Prüfstein befinde, Gott, bin ich gerade im Geist oder bin ich im Fleisch? Ne? Habe ich einen lebendigen Glauben oder einen toten? Bin ich gerade in so einem Alltagstrott, wo die Gewohnheit einfach funktioniert und läuft oder folge ich dir und bin in dir? Ne? Und eins kann ich dir sagen, und da bin ich ziemlich knallhart in meinen Ansichten. Da kannst du aber anders drüber denken, das ist vollkommen in Ordnung, ich werde da nicht kämpfen jetzt oder so. Aber wenn du in dir eine Dürre fühlst und eine Einsamkeit und ein Unzufriedensein, dass irgendwas fehlt, so wenn du dich nackt fühlst und arm und fruchtlos und gottlos, dann kann ich dir sagen, dann liegt es daran, dass du Gott verlassen hast. Und da gibt es keinen anderen Grund. Dann liegt es dran, dass du außerhalb von Gott wandelst in seinem Namen. Weil wer in Christus ist und wer auf ihn guckt, der hat Frieden und Freude und Disziplin. Der hat all die Früchte, die so gut sind, die Früchte des Geistes, im Philipper stehen die. Der wächst in der Agape und kann das nicht stoppen. Weil Christus immer ähnlicher wird, seinen Charakter kriegt und sein Herz, sein Denken und sein Tun. Und das ist eine Sache, wo man sich dann nicht verdammen muss, sondern wo man, wie hier das Volk, zu dem Punkt kommen muss, wo man vor Gott kommt und sagt, ich muss einen Neubruch machen. Ich will nicht keinen Schritt weiter, keinen Tag weiter so gehen mit dieser Lehre in mir. Und ich werde alles dran setzen, jetzt zu laufen und zu tun. So, dass ich irgendwie auf irgendeine Art dich wieder finde. Ne? Gott levelt uns. Ne? Wir sind alle einseitig belastete Menschen. So, wir schaffen es nie, immer in der Waage zu sein. So, sondern jeder von uns hat bestimmte Blicke, die besonders schwer sind. Und das ist gut so. Ne? Bestimmte Bereiche, die besonders auf dem Herzen liegen. Was für den einen das Gesetz ist, ist für den anderen vielleicht das Dienen. Und das ist eben dieses Geheimnis, wenn der Leib aber zusammenkommt und sich sieht, Christus erkennt, wenn diese lebendigen Steine zusammen sind und funktionieren, wenn der Leib sauber ist und gesund, wenn der Tempel komplett ist, in der Form, wie Gott ihn gerade zusammenstellt, dann hast du viel mehr Einblick, wer eigentlich Gott ist. Macht euch kein Bild von mir. Warum? Weil wir überhaupt nicht erfassen können, wie Gott komplett ist. Ne? Ich mal seinen Zehennagel, weil ich den gerade erkenne, und mal ein Gesicht drauf, und das ist für mich dann Christus. Ne? So, ich bin einfach zu primitiv als Mensch, um Gott zu malen und zu erklären in seiner Fülle. Jeder von uns. Auch das ist das Schöne, was ich kennenlernen durfte, und da bin ich dankbar für. Aber in der Gemeinschaft, unter Brüdern und Schwestern, wenn jeder zu Wort kommt und jeder was spricht und baut und tut, so, und wenn das Herz dahin ist, so dass der Mensch Gottes als einzelne Person aufsteht und losgeht und sagt, ich nehme das, was du mir jetzt vorstellst, und ich nehme es und ich baue es und ich investiere es und pack's sichtbar in den Gottesdienst, in die Gemeinschaft, in meine Ehe, auf Arbeit oder sonst wo. Aber ich bin ein Täter des Wortes und nicht nur ein Hörer. Dann erkennt man Christus viel tiefer und viel weiter. Das ist auch der Grund, warum wir 4 Evangelien bekommen haben. Eins hätte gereicht. Die paar Geschichten, die da fehlen, die hätte man auch da noch mit reinschreiben können. Aber es sind 4 verschiedene Menschen, die Christus lieben, und Christus aus einer anderen Perspektive kennengelernt haben. So Johannes, der vor Christus sitzt und er sieht da Gott. Das merkst du in dem Evangelium. Christus ist Gott, ist der Messias, ist der Gesalbte. Das ist kein Mensch, das ist Gott. Und er ist total verliebt in diesen Schöpfer, in diesen Gott, so dass er nur da sein möchte in der Nähe. Ne? Matthäus, der ihn eher als den Juden sieht. Dieser messianische Jude, der kommt und erfüllt, das Gesetz erfüllt, die Prophezeiungen erfüllt. Ne? Und einfach davon beschreibt, um Juden zu erreichen. Lukas, so in der von allen Erzählungen was nimmt und oft schreibt, und für ihn ist Christus, er beschreibt diesen Christus Mensch, ne, der die Wunder tut, aber der auch vollkommen Mensch ist. Ne? Und der andere ist jetzt auch egal, aber es sind halt 4 verschiedene Perspektiven, obwohl es die gleichen Geschichten teilweise sind. Ne? Und das ist Gemeinde. Wenn du Christus wirklich tiefer erfahren möchtest, dann brauchst du, dass andere in deinem Leben sind und hören und reden, so dass du hörst. Dass du diese Perspektive erlebst und einfach Christus aus einem anderen Blickwinkel erkennst. Ja. Und es ist schade, wenn die Gemeinde leise ist und leise wird. Ja, und das gehört in meinen Augen nicht nur zur Endzeit, weil das war schon immer ein Problem. Es wird immer angesprochen im Neuen Testament, im Alten Testament. Aber ich denke, es ist eine Sache, die halt auch wachsen wird, dass der Leib Christi schweigt. Dass Christus kein Sprachrohr mehr kriegt. Ja. Keine Chance zu wirken und laut zu sein und zu segnen. So, und dass es immer nur eine Handvoll Menschen sind, die zulassen, dass Christus auch reden und wirken darf. Und deswegen der Leib nicht komplett ist, das Bild Gottes nicht komplett ist. Von daher, wenn es eine Sache gibt, lasst uns Gott erstmal erkennen und suchen, und dann lasst uns Gott laut machen, dass auch andere erkennen und finden dürfen. Es gibt hier keinen in diesem Raum, der zu niedrig oder zu unwichtig ist. Denn wir sind alle gleichgestellt. Mit verschiedenen Aufgaben, Positionen, aber wir sind alle gleichwertig. Berufen und erwählt. Wir sind alle in dem gleichen Stand. keins unserer Gewänder und es unterscheidet sich. Wir haben alle das Gewand Christus, so ein, seine Gerechtigkeit. Und da gibt es nicht noch ein buntes, wie hieß der Josef oder so, ne, wo man eifersüchtig werden könnte. Das ist das gleiche Gewand, das jeder von uns trägt. Egal, wie heilig du dich auch siehst oder wie gottlos, du hast trotzdem das gleiche wertige Gewand. Und wir haben alle die gleiche Waffenrüstung bekommen. Das ist auch Christus übrigens. Und die müssen wir anlegen, jeden Tag. Da müssen wir uns entscheiden, ob ich Christus trage, um zu wirken. Ja. Um mich zu schützen. Aber auch das ist das gleiche Gewand. Da gibt es keine Waffenrüstung mit noch mehr Schnörkel oder mit LEDs oder was auch immer, wo wir eifersüchtig werden könnten und sagen könnten, oh, der hat ein viel längeres Schwert als ich. So ein, ne, und dein Schild ist viel größer und bunter und da ist ein Löwe drauf. Und was hab ich? Ein Kackhaufen. So ein, das ist alles das Gleiche. Nur wir Menschen machen halt den Fehler, dass wir das Erschaffene, das Physische nehmen und da irgendwie einen anderen Stellenwert reinmachen. Dass wir legen auf Waage. Aber wir sind auch die, die das Gegengewicht bestimmen. Ne? Das ist eigentlich so allein, das hat man letztens am Mittwoch irgendwie, hatte ich jetzt ein Gespräch mit jemandem, es ist nur die Schöpfung, nur der Mensch, der die Schöpfung erhebt und preist, so, und den Schöpfer vergisst. Ja. Alles andere Erschaffene preist Gott. Ist zufrieden in dem, wo drin es ist. Wehrt sich da nicht. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich halt kommen muss als Mensch und durch Demut lernen muss. Ne? Und diese Furcht hier, und sie fürchteten sich vor Gott, das ist eine Ehrfurcht, wenn das übersetzt. Ne? Und eine Ehrfurcht ist nicht eine Furcht, die dich bewegungslos macht, denn Angst macht dich bewegungslos und kraftlos. Angst zwingt dich dazu, Waffen liegen zu lassen und dich einzumauern und, ne? Und nicht voranzugehen. Und Furcht ist nicht in der Liebe, diese Angst. Wir sind furchtlos und wir müssen es auch sein. Ne? Allein welchen Stellenwert Satan hat, hatten wir das Gespräch, in der Christenheit, ist erschreckend. Als ob das ein Gegenspieler Gottes ist. Ne? Die Christen übernehmen da Hollywood. So, und setzen ihm so viel Macht in, und das ist eben das Ding. Ne? Die Bibel sagt so, wenn Satan da ist und dich versucht, dann
widerstehe.
Was? Widerstehe dem Satan. Widerstehe und er muss fliehen. Das heißt, Satan haut ab vor uns. Er kriegt Angst. Und das ist die Realität halt, die wir halt wahrnehmen müssen. So ein, also da ist nur einer, der wirklich bestimmt. Und guck mal, wer du bist, dass selbst ein Engelwesen, das viel klüger und mächtiger ist als du, flieht. Wenn du treu bist und sagst, nee, darauf gehe ich nicht ein. Mit dir rede ich noch nicht mal. So ein, weißt du, wir sind ein starkes Volk. So ein, und wir sind ein Volk der Ehre. So, wir sind dieses Volk auf der Erde hier, so ein, das Beweise hat, dass Gott existiert durch seine Taten. So ein, wir sind so ein starkes und ein mächtiges Volk, wir Christen, so ein, dass wir das Licht sind in dieser Dunkelheit. So ein, dass wir, dass die Dunkelheit rennt, flieht, sich gar nicht wehren kann. Kraftlos ist, so wenn wir auftauchen in Christus und ihn laut machen. Wir sind ein Volk, das eine Wahrheit hat und das Menschen rettet. So ein, weißt du, und das bist auch du. So ein, aber ich bin nur stark so, wenn ich auch in meinem Christus bin, und dazu muss ich ihn finden und suchen. Ja. Es gibt keine guten Christen. Also ich habe noch keinen kennengelernt. Sorry, falls ich hier jemanden enttäusche. Ihr habt mich alle schon mal enttäuscht irgendwo. Ich euch auch. Ich habe bei jedem von euch schon mal Torheit gesehen. Oder Gottlosigkeit. Oder Stolz. du musst Menschen noch nicht mal lange kennen und du erkennst das. Ne? Es gibt keinen guten Christen. Es gibt nur Menschen halt, die sich mehr nach Gemeinschaft mit Gott sehen und Menschen, die halt nicht. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 20. Jahr des Königs Darius. Und ist es nicht das, was das Alte Testament uns lehrt, oder was das Neue Testament uns lehrt und was wir in jeder Predigt vielleicht hören, und trotzdem ist es uns so fremd? Wenn du Gott suchst, so wie das Volk hier wieder umkehrt und auf Gott wieder guckt und sagt, ja, du sollst im Zentrum sein, ich will lieber erstmal deinen Willen suchen und da bauen und dann vertrauen, dass mein Häuschen schon schön wird zur richtigen Zeit. Wenn wir umdrehen von der Hartherzigkeit, dann ist es Gott, der seinen Geist auf uns kommen lässt und uns Kraft gibt und uns fähig macht. Und dass wir auch tun können. Das, wo du jetzt vielleicht noch auf der Suche bist, auf den Knien vor Gott im Gebet und sagst, Herr, ich fühle mich leer, mir fehlt was, ich habe keine Kraft, ich habe keine Freude, ich muss mir überlegen, wofür ich dankbar bin, damit ich danke. Ich will gerade auch gar nicht so, ich weiß auch nicht warum, ich hasse das, aber ich guck mir zu und kann es nicht anders. Ich bin einfach hartherzig gerade und ne? Und ich will es aber auch, woher soll es kommen? Und ich denke, jeder von uns kennt so ein Gebet. Ne? Aber das ist der Punkt, wo du, Mensch, dich wieder zu Gott wendest. Weil davor war dir das alles egal. Du hast einfach dein Ding gemacht. In dem Moment bist du aber wieder vor Gott und hast Ehrfurcht. Und sagst, ich wünsche mehr von dir wieder echt, was Echtes und was Wirkliches. Weil ich merke, dass ich Hunger habe und Durst und egal was ich tue, ich kann es nicht ersetzen, ich bleib's. Und das ist der Punkt, so, wo Gott kommt und sich freut. Seine ganzen Augen durchstreifen die Welt, um einen zu finden, der nach ihnen fragt. Und wenn du der eine bist, der nach Gott fragt, dann freut er sich. Und dann kommt er und er führt und regelt das manchmal mit längeren Zeitraum, manchmal sofort. Aber er kommt und sein Geist weiß, was er tut. Und er gibt das richtige Maß von allem, was nötig ist. Und dieser Fluss wird fließen aus dir. Und du wirst diese Früchte erkennen. Dieses Satte. Also wenn irgendwas ist in deinem Herzen, was dich zurückhält, und selbst wenn es Trauer oder Enttäuschung oder was auch immer ist, ich kann dir nur sagen, dann komm zu deinem Gott und sag, befreie mich. Und ganz ehrlich, die hässlichsten Menschen, die ich kenne, waren früher so diese Geschäftsleute, und Polizisten eine Zeit lang, oder Leute auf dem Amt, die ihre Macht missbraucht haben. Ne, aber seit Christus ist das voll okay. Die Leute, die ich am hässlichsten finde, das sind die Christen, die von oben herabgucken. Und wo du überhaupt nicht Christus siehst, sondern nur eine Messlatte, nach der du bewertet wirst. Ne. Und davon gibt es etliche. Dazu möchte ich nicht gehören. Also lasst uns lieben und lasst uns lernen, die Gemeinschaft zu ehren. Auch der Gottesdienst auch geistlicher wird. Vater, du bist Gott und keiner sonst. Ja, und es gibt so viele Arten, irgendwie Gottesdienst zu feiern und eine Predigt zu halten, Lobpreis zu machen, Gebete zu beten, Gemeinschaft zu haben, Abendmahl zu nehmen, zu taufen, ach was auch immer, Herr. Es gibt so viele Arten einfach, die sich manchmal echt krass unterscheiden und doch ist das nicht der Gottesdienst, Herr, sondern das Herz von jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass du uns einen Gottesdienst schenkst, der nicht nur sonntags ist, sondern jede Sekunde unseres Lebens, ob wir alleine sind oder in der Gemeinschaft oder in der Welt. Ja, und ich danke, dass du da drin wohnst, in unserem Herzen. Ja, dass du das Leben pumpst und gibst. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst damit. Ja, wenn irgendwas im Fleisch ist, dann zeig uns das. Und dann mach das weg. Ja, dass wir satt sind und fröhlich und kraftvoll. Ja, dass die Agape einfach da ist und segnet. Ich will dich nicht vergessen, Vater. Lieber höre ich auf, einen Tempel zu bauen. Und bitte hilf uns da, Verständnis zu kriegen, einfach was dir wirklich wichtig ist und was uns wirklich gut tut. Amen.